Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen QM-Talk. Heute mit dem Thema Fehlerkultur und wieder an meiner Seite ist Carina. Einen wunderschönen guten Morgen. Carina, grüße dich.
Auch dir einen wunderschönen guten Morgen, lieber Michael. Ja, Fehlerkultur im Unternehmen. Ich finde wieder ein sehr interessantes Thema, was wir uns dort ausgesucht haben.
Ja, super wichtig und super spannend. Ich meine, wir kommen ja jetzt gleich dazu, weil man sehr viel falsch machen kann, beziehungsweise ich viele Unternehmen sehe, wo halt keine Kultur herrscht im Umgang mit Fehlern oder eine falsche Kultur, um es mal so auszudrücken. Und von daher finde ich super spannend und interessant, dass wir zwei uns das Thema mal krallen und ein bisschen drüber reden und ein paar Impulse geben und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es denn so in der gelebten Praxis ist, wie wir es denn immer mal so bei Kunden sehen.
Also ich sehe meistens eine schlechte bis gar keine Fehlerkultur, um es gleich mal vorwegzunehmen. Ich glaube, das Gute und Gesunde ist immer noch sehr schwierig, also sehr selten. Ich sehe immer, also ich sehe immer das Gegenteil. Entweder sind die Formulare super aufwendig auszufüllen, dass keiner Zeit und Lust dazu hat, da mal einen Fehler zu dokumentieren. Und ganz oft erlebe ich, dass die Menschen oder die Mitarbeiter immer denken, oh Gott, wenn ich einen Fehler gemacht habe und das dokumentiere, dann hat das irgendwelche negativen Auswirkungen.
Ja, also der Einstieg bei den ganzen Sachen ist ja, wenn wir über Fehlerkultur reden und Unternehmen sich mit der Fehlerkultur auseinandersetzen, muss sich das Unternehmen ja mal damit auseinandersetzen, dass eben nicht die Wiese immer grün ist und die Welt immer heile ist, sondern wie man so schön sagt, shit happens. Es ist halt einfach so, nicht immer läuft alles rund. Wir reden jetzt gar nicht unbedingt von Verbesserungen, KVP etc. pp. Oder PDCA, sondern wir reden halt einfach. Es geht halt mal was in die Hose. Es funktioniert mal immer mal irgendwas mal nicht nach Plan. Ob es in der Produktion was ist, wo Produkte gesperrt werden müssen, weil eine Charge schlecht ist, weil Mitarbeiter was nicht richtig zusammengebaut haben, weil Mitarbeiter im Außendienst ein Gerät nicht sauber repariert, etc. pp. Also es gibt tausend und eins Dinge, die in einem Unternehmen passieren können beim Arbeiten, was vollkommen normal ist, wo man halt sagt, ho, ein Hoppala, mit dem Hoppala müssen wir umgehen lernen und aus diesem Hoppala sollten wir lernen, um eben zu vermeiden, dass uns das nicht nochmal passiert. Früher war immer so ein Leitsatz, ein alter Chef gesagt hat, einmal kann dir das passieren, beim nächsten Mal gibt es auf die Ohren. Das waren immer so die Dinge, die man sich da so als Sacher drin hat. Und da ist halt einfach ein Umgang mit Fehlern und eine transparente Kommunikation mit Fehlern im Unternehmen einfach super wichtig, dass ein Unternehmen das lernt und damit umzugehen und das zu managen. Und das Ganze im vernünftigen Maße ist eine anständige Fehlerkultur. Ja, und das ist das. Und jetzt ist der Kreis wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Und da gehen halt viele Unternehmen super schlecht mit um.
Ja, also ich habe einen Kunden, da war einer der ersten Punkte war, ich habe hier so viele Zettel liegen, aber die füllt keiner aus.
Ja. Ganz klar.
Und dann habe ich mir die angeguckt und habe auch mal mit den Mitarbeitern gesprochen und dann haben die zu mir gesagt, ja, ich habe dafür keine Zeit und das ist so aufwendig, kann ich das nicht einfach schlanker und einfacher dokumentieren in meinem Alltag, den ich ja habe als Mitarbeiter. Man muss ja eh schon sagen, dass Mitarbeiter ja das erste Mal, wenn sie QM hören, ja immer denken, oh Gott, da muss ich jetzt so viel dokumentieren. Und wenn ich dann natürlich dann auch noch mit einem Formular um die Ecke komme, wo ich dann auch noch genau das möchte, nämlich ganz viel dokumentieren, dann habe ich doch auch keine Lust mehr, was zu dokumentieren.
Ja, oh, das.
Oder ich habe noch ein besseres Beispiel. Ich habe jetzt einen Kunden, der hat das gestückelt, aber der hat dann irgendwie für Fehler zu dokumentieren drei Dokumente gemacht. Ich habe den Fehler dokumentiert. Ich habe die Korrekturmaßnahme extra also dokumentiert. Und dann habe ich nochmal alle Fehler nochmal aufgeschrieben in einer Extraliste.
Ja. Ja, das ist die Hölle. Ich kenne das auch mit Prozessen und Flowcharts und Korrekturmaßnahmen und aufgepumpt und 8D-Report und Kram und hast du nicht gesehen und was hätte, wäre, wenn und wo ich immer sage, auch das, was dein Mitarbeiter gesagt hat, kommt mal zurück auf die Baseline, macht euch erstmal im Unternehmen Gedanken, was ihr überhaupt wollt. Und das Erste, was ihr im Unternehmen überhaupt wollt, ist, ihr wollt wissen, das, was passiert ist. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und da musst du jedem Mitarbeiter oder da musst du dem Unternehmen ein Tool, eine Möglichkeit, ein Mindset an die Hand geben, sehr, sehr niederschwellig erstmal die Hand zu heben und zu sagen, da war was. Und wenn ich dieses da war was in einem vierseitigen Schriftgröße 10 geschriebenen Word-Dokument habe, wo ich 38 Felder ausfüllen muss und bis zum letzten ins S-Gefach da schon irgendwie kam, dann ist doch klar, dass da keiner Bock zu hat. Also sind wir mal ehrlich, das füllt keiner aus. Dann sagt er, so viel Fehler war es dann doch nicht, dass es sich lohnt, jetzt 3 Stunden Arbeit in so ein Formular zu reinzustecken. Sondern das muss echt, also das, und das ist auch das, was ich als immer versuche, in die Unternehmen reinzubringen. Der erste Impuls und das Erste, was wirklich wichtig ist, wir müssen davon Kenntnis haben. Und das kriegen wir nur, wenn wir es sehr niederschwellig machen. Wenn wir quasi nur von dem, wir wollen nur wissen, wer hat es gesehen, was ist passiert und wie kann ich der das gesehen hat, erreichen. Also im Prinzip nur Name, E-Mail-Adresse, wobei, wenn du im Unternehmen unterwegs bist, kennst du die E-Mail-Adressen. Im Prinzip brauchst du den Namen und was passiert ist. Ja. Und alles andere wird im Nachgang mit ihm besprochen. Das wird sich angeguckt, da wird geguckt und wenn ich mehr Informationen brauche, kommuniziere ich mit ihm und mache das. Aber es ist, der erste Schritt ist für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der erste Schritt ist für mich die Eingabe und die muss so niederschwellig wie möglich sein.
Auf alle Fälle. Ich muss ja erstmal den Mitarbeiter das Gefühl geben, es ist wichtig, es hat überhaupt keine negativen Auswirkungen, aber ja, ich habe Nutzen davon. Und alles andere, wie du schon sagst, kann ich ja immer noch im Nachgang in Erfahrung bringen. Ich kann ja immer noch gucken, hier, was war denn da jetzt? Und das, was dann auch die Norm oder auch nachher die Akkreditierungsstelle fordert, habe ich das jetzt alles umgesetzt? Habe ich mir da Gedanken drum gemacht? Habe ich das alles dokumentiert?
Ja, aber das ist dem, der es meldet, vollkommen Rille. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der den Fehler entdeckt hat, dem ist im Prinzip nachher vollkommen egal, ob es im Sinne vom Kappa läuft, in irgendein Risikomanagement rein, in sonst irgendwas reingeht. Der hat ein Problem gefunden, sagt, oh, das könnte fürs Unternehmen negative Folgen, also da ist was passiert, kümmert euch mal drum. Und dann ist es doch die Aufgabe des QM-Managers oder derjenigen, der das sich im Unternehmen der Sache annehmen darf, das nachher normkonform mit Wirksamkeits etc. pp. So zu dokumentieren, a, dass man fürs Unternehmen sicher ist, dass das Problem auch wirklich gelöst ist und b, augenzwinkern, den Auditor happy zu machen, wenn er ins Normkapitel reinkommt und sagt, hier, was habt ihr denn dieses Jahr an Kappas gehabt oder was war denn dieses Jahr an Reklamation? Und, aber auch da nochmal ganz kurz, nochmal ganz zum Anfang, wenn wir über Fehlerkultur reden und wir haben jetzt über Fehler, Kappas, Korrekturmaßnahmen, Vorbeugemaßnahmen, den ganzen Kram. Wie nennen das in der Regel deine Kunden? Ist das wirklich Fehlermanagement? Schreiben die Fehlerreport? Also wie offensichtlich ist das überhaupt so, das Wort Fehler in solchen Sachen noch präsent und wie notwendig ist das?
Haben tun sie es in der Tat noch alle. Das heißt immer noch Fehlerbehandlung oder Fehlermanagement, obwohl ja eigentlich, wenn man es so nimmt, die Norm ja gar nicht richtig über Fehler redet. Also sie nennt es ja nicht Fehler, sie nennt es ja Nichtkonformitäten oder etwas, was nicht nach so gelaufen ist. Also, aber meine Kunden nennen das überall immer noch Fehlermanagement und wenn die Beschwerden haben, nennen sie das Beschwerdemanagement oder Reklamation. Und so ist dann das vom Blatt betitelt, noch ganz
oldschool.
Einfach.
Also ich mach das gar nicht. Bei mir sind es Events, Ereignisse, Tickets. Wenn ich sage, mach ein Ticket auf, das ist inzwischen verinnerlicht. In jeder Firma oder wenn ich woanders da ein Support-Ticket aufmache, auch im privaten Umfeld, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendein Problem mit meinem, was weiß ich, mit der Spülmaschine, ich muss bei Miele anrufen oder was, dann machst du da auch ein Ticket auf. Oder wenn du sagst, du hast Probleme bei Sky oder irgendwas und willst mit einem Abo-Dienst, also egal wo du dich per E-Mail irgendwo hinmeldest, du kriegst immer irgendeine Ticket-ID oder irgendeine Event-ID. Also du kriegst immer, also was ich damit sagen will, ist, Ich finde, das muss man gar nicht, Fehler klingt so negativ. Ich habe versucht, das immer einheitlich zu machen, um halt auch zu sagen, ey, pass auf, mach ein Ticket auf, mach ein Event auf, leg ein Ereignis an. Irgend sowas zu haben im Unternehmen, was das Ganze nicht negativ behaftet, uns aber auch, wenn wir über eine richtige Kultur, über die Sache, vereinheitlicht. Weil irgendwann, du kommst von der 9001-Seite oder von der Laborseite und sagst, boah, ich habe Kappa-Management. Ja? Der Nächste kommt, ich sag mal, in der 13485 Medizintechnik, sagt, oh, wie geht die Eingabe ins Risikomanagement? Der Datenschutzbeauftragte kommt und sagt, ja, wie melden wir denn jetzt Datenschutzvorfälle oder wie melden wir jetzt Hü und Hott und hast du nicht gesehen? Und der ISB kommt auch noch und sagt, ja, jetzt wie melde ich jetzt einen Vorfall in der Informationssicherheit? Und dann habe ich irgendwie 25 Meldekanäle, wenn ich mit allen fertig bin und wenn ich es auf die Spitze treibe, 38 Formulare. Aber am Ende ist alles eins. Es ist das Melden von einem Ereignis, von einem Event, das Eröffnen eines Tickets, was im Nachgang in Ruhe bearbeitet werden muss. Und das, finde ich, ist so super, wenn ich das niederschwellig am Anfang mache, vielleicht so ein bisschen Cluster, worum geht es denn? Dann kriege ich das so schön ins Unternehmen rein, dass damit auch wirklich gearbeitet wird, weil es dann ein Standard ist. Euer, hier ist was passiert, euer, komm, machen wir ein Ticket auf. Ja.
Ja. Aber ich glaube, dass das so wie vieles, dass das einfach in den Köpfen so drinne ist. Und es gibt ja viele, viele Unternehmen, die es schon seit Jahren sind, also die schon seit Jahren bestehen. Und die haben das schon von vornherein immer Fehlermanagement genannt. Und deswegen ist das einfach noch in den Köpfen und in dem Ganzen drinne. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir mal in einem Unternehmen das System umgestellt haben und haben dann Checklisten in Kurzinformationen umbenannt.
Katastrophe.
Das war eine Katastrophe. Es waren so mehrere Unternehmen, die zusammengelegt werden sollten und die möglichst ein QM-System. Und wie nennt man dann das Kind? Nennt man es Checkliste oder Kurzinformation? Man hat sich dann für Kurzinformation geahnt. Und das Formblatt hieß nicht mehr Formblatt, das hieß dann auf einmal Formular.
Okay, das ist geil.
Selbst für mich war das immer schwierig. Ja. Ich habe dann Formblatt gesagt, wie, was Formblatt? Ah ja, Formular, Mensch. Ja.
Und wenn also auch das. Kurzer Ausritt in unseren QM-Talk zum Thema Dokumentenlenkung, wenn du dann auch noch die Dokumenten-ID so richtig oldschool gewählt hast und hast gesagt, Checklisten fangen alle mit CH an, ja, und Dokumente alle mit DO und du machst jetzt aus der Checkliste was anderes draus, dann müsstest du theoretisch, damit bringst du das ganze Haus durcheinander. Dann, das ist wie die Anfrage nach Passierschein A38. Da kriegst du das komplette Haus mit durcheinander, wenn das auf einmal nicht mehr Checkliste heißt, aber mit CH am Anfang anfängt. Ja, kurzer Ausritt, ich weiß genau, was du meinst. Und ja.
Es ist halt noch so drin, ne? Wir denken immer alle Fehler. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Negativität teilweise damit verankert bei den Mitarbeitern. Also das merkt man auch. Ich komme da immer ganz gut mit Verständnis dazu. Also ich sage dann, wenn ihr jetzt ein Gerät zum Beispiel habt, dann möchtet ihr doch gerne wissen, ob dieser Fehler an diesem Gerät schon mal passiert ist, bevor man sich dann hinsetzt und aufwendig guckt, oh Gott, was habe ich denn gemacht? Und dann sehe ich, ah ja, da hatte ich ja schon mal das Gleiche. Ach, meine Kollegin hat das und das und das gemacht. Oder die hat von vornherein gleich den Techniker angerufen oder so. Das ist ja eine Erleichterung meiner Fehlersuche nachher, wenn es genau der gleiche Fehler ist. Also gerade so im Laborbereich, wenn man Laborgeräte hat, die Fehler kommen halt immer wieder, treten die mal auf. Ist nicht schön, aber es ist so. Und man weiß dann ganz genau, ah, da hat ja der Kollege das und das gemacht. Aber man hat auch eine Statistik und kann halt auch mal gucken, oh, da hatte ich jetzt aber ganz oft einen Geräteausfall. Vielleicht sollte ich da mal mit dem Hersteller reden oder mit dem Lieferanten reden und mir da was und überlegen.
Und genau das ist das Wichtige. Also wenn wir über Fehler reden, geht es ja um zwei Dinge. Ein bisschen normlastig, aber auch gesunder Menschenverstand. Das Erste, was ich machen will, ist, ich will den Brand löschen. Das heißt, das Erste, was ich machen will, ich knall mit dem Feuerlöscher drauf und sehe zu, dass ich den Brand löse. Das heißt, ich löse erstmal akut das Problem. Wenn das Problem gelöst ist, mache ich mir aber Gedanken, warum hatte ich das denn überhaupt und was sollte ich tun, damit ich das in Zukunft nicht mehr habe? Also ganz, ganz klassisch normativ, ja, Ursachenanalyse, was hat zur Ursache geführt, also was ist ursächlich für das Ding verantwortlich, und die Ursache abzustellen. Und das ist bei allen Sachen so. Und dafür muss ich halt ein gelebtes Fehlermanagement haben, um systematisch.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem QM-Talk. Wieder an meiner Seite der Michael. Hallo Michael.
Hallo Carina, grüß dich.
Heute haben wir das interessante Thema Lieferanten- und Dienstleisterbewertung.
Das klingt aber doch sehr spannend.
Ja,
Heute definieren wir oder heute bewerten wir mal Lieferanten.
Genau. Das hört sich immer so ganz einfach an, aber in der Tat tun sich doch viele sehr schwer mit dem Thema. Es sind ja meine Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen dabei?
Super schwer, weil es ganz am Anfang ja schon losgeht. Also kurz Blick in die Norm. Norm will, wenn wir Dinge bestellen und Sachen für unser Unternehmen tun, müssen wir sicherstellen, dass die Lieferanten und Dienstleister geeignet sind dazu. Das heißt auf gut Deutsch, wir sollten nur da kaufen, wo wir wissen, es taugt was, und nur mit denen zusammenarbeiten, wo wir wissen, die sind in Ordnung. Und da kommt ja diese ganze Lieferantenbewertungskram halt auch her. Und dann sagt das halt auch, fortlaufend sicherstellen, dass die Eignung fortlaufend sicherstellen. Das ist die berühmte Lieferantenbewertung. Und bei vielen Unternehmen merke ich in der Praxis, es geht schon los mit, was ist denn überhaupt ein Lieferant? Und ist ein Dienstleister auch ein Lieferant? Und worum geht es überhaupt? Das ist so das, wo ich in der Beratung bei vielen Unternehmen erstmal schon mal sage, boah, habt ihr denn eine Liste der zugelassenen Lieferanten? Und ich dann einfach angeguckt werde und gesagt wird, kann ich dir gerne aus der Warenwirtschaft ausdrucken? Dann siehst du, wo wir überall bestellen. Und ich sage, Idee, nicht schlecht, aber das ist nicht wirklich das, was ich haben will.
Aber ist es das? Also das ist aber auch das, was ich kriege. Also wenn ich irgendwo hingehe und frage, ja, das haben wir doch alles hier im Warenwirtschaftsprogramm.
Genau.
Unsere ganzen Lieferanten. Ich habe aber auch noch so ein Delta zwischen, was der Einkauf bewerten würde und was die Mitarbeiter bewerten würden. Also gerade im medizinischen Bereich ist es ja so, dass du da ja beide Blickwinkel, oder beziehungsweise, dass du ja nicht von der Kostensache kommen musst. Also da wird schon drauf geachtet, hier sind kauft er das Billigste oder nimmt er da das Richtige. Und dort kommt ja immer der Einkauf, wir müssen ja noch ein bisschen Geld sparen und wo sparen wir am besten da? Und dort werden dann häufiger finanzielle Sachen angeguckt. Also wo habe ich das immer gesehen, wenn der Einkauf bewertet, wird meistens viel finanziell bewertet. Und dann kommt das erste Mal der Begutachter und dann heißt es, ja, schön und gut, jetzt haben Sie die finanziellen Aspekte, aber was ist denn mit dem Rest?
Ja, und das ist einer der Gründe, warum ich so gern Qualitätsmanagement mache und nicht Finanzbuchhaltung. Dem Qualitäter ist das salopp gesagt relativ egal, was es kostet. Im ersten Schritt, der erste Schritt ist, Dienstleister muss geeignet sein, er muss zuverlässig sein, es muss funktionieren und die Ware, die ich von ihm beziehe, muss einwandfrei sein. So, das ist das, was wichtig ist. Aber und danach können wir uns Gedanken machen, wenn ich zwei Lieferanten habe, die vom Lieferantenlevel gleich sind, dann kann ich mir noch darüber Gedanken machen, wer von beiden macht mir das bessere Angebot. Das ist aus der QM-Sicht. Ja, wo der Einkäufer, er sagt, ja, du hast jetzt einen gefunden, der gefällt dir zwar super, die Qualität stimmt, aber er kostet 30 Euro mehr. Und dann sage ich, mir egal, wir haben. Und deswegen mache ich so gerne QM und nicht so gerne Finanzkram. Weil der QM, dem QMler ist das erstmal, zumindest meiner, vollkommen egal im ersten Moment, was es kostet. Es muss gut sein und es muss angemessen sein fürs Unternehmen.
Auf alle Fälle.
So. Lass uns mal ganz kurz definieren, was überhaupt Lieferanten sind, weil ich glaube, das ist so der Anfang, bevor wir in die Bewertungssache reingehen, dass man mal den Unternehmen mal ein paar Beispiele oder mal so ein paar Sachen an die Hand gibt, sich dran zu orientieren, was überhaupt ein Lieferant ist und wann ich mich überhaupt bei dem Lieferanten mit einer Lieferantenbewertung beziehungsweise mit einem Beschaffungsprozess im Sinne der Norm überhaupt mit der ganzen Sache auseinandersetzen muss. Weil da finde ich, liegt schon ganz viel falsch im Unternehmen, in einigen Unternehmen begraben.
Genau, also Lieferanten in meiner Definition oder mit meinen Worten sind Lieferanten ja, wenn ich jetzt in einer Produktion bin, jemand, der mir meine Materialien liefert. Ganz salopp in der ersten, also das sind alles schon mal meine Rohstoffe liefert, von wenn ich etwas herstelle, um meine, um mein Produkt herzustellen. Oder ein Lieferant ist für mich etwa jemand, der mir in der Medizin zum Beispiel die Testkits zusendet. Das ist ja ein Lieferant, den habe ich ja dort. Und für mich wäre dann auch ein Gerätehersteller ein Lieferant, weil er mir ja das Gerät hergestellt hat. So, okay. Jetzt kommst du. Ich halte dich schon.
Provokante Frage. Das bedeutet also, du hast ja, wenn du auf dein ISO-Zertifikat auf der Wand guckst, hast du ja einen Scope drinstehen. Labortätigkeiten, ja. Richtig? Das heißt, was du mir gerade erzählt hast, sind alles Lieferanten, Dritte, interessierte Parteien, wie auch immer das nennen möchte, die du benötigst, um die Tätigkeit innerhalb deines Audit-Scopes sicherzustellen.
Genau.
Das sind im Prinzip, würde man jetzt sagen, die Lieferanten, die notwendig sind und qualitätsrelevante Dinge im Unternehmen tun oder die Dinge im Unternehmen tun, die qualitätsrelevant sind und wichtig sind für die Erbringung meiner Dienstleistung, meiner Tätigkeit innerhalb des Scopes auf meinem Zertifikat. Damit gehe ich vollkommen konform. Genau. Das ist auch so ein Anhaltspunkt, wo ich immer sage, wenn wir ins Lieferantenmanagement einsteigen, braucht ihr den Lieferanten, um das zu tun, was ihr da an der Wand hängen habt? Und beeinflusst der die Qualität von eurem Tun und Handeln, sprich von eurem, was ihr halt eben tut? Das bedeutet aber jetzt dann automatisch auch, und das ist das, wo ich hin will, Lieferant im Sinne der Norm ist halt dann eben nicht die Firma, die das Klopapier liefert, die Firma, die die Stifte liefert, Bürobedarf, also Beiwerk, also alles, was ich nicht zwingend erforderlich brauche, um mein Scope zu erfüllen, und ja, also alles, was nicht qualitätsrelevant ist, siebe ich an dieser Stelle raus. Das heißt, ich habe zwei Lieferantenübersichten. Ich habe eine Lieferantenübersicht, für das es der Einkauf ist, dafür, dass die Buben wissen, wo sie bestellen können, dass wir eine Übersicht haben. Ich habe eine Lieferantensicht, nicht QM-relevant heißt die bei mir, und habe eine Lieferantenübersicht, die QM-relevant heißt. Das heißt, ich mache ganz am Anfang vorne, siebe ich einmal richtig grob durch. Ist der wichtig, ist der unwichtig? Geht auch. QM-relevant, wichtig, unwichtig, wie auch immer ich das definieren will. Aber das ist so den ersten Sieb, den ich mache und das erste Mal, wo ich zwei Töpfchen mache. Machst du das auch?
Ja, also ich gucke auch, was ist wichtig und was brauche ich jetzt nicht unbedingt bewerten, weil dann komme ich ja von Hölzchen in Stöckchen und habe dann irgendwie 500 Bewertungen, weil ich jetzt ein Riesenunternehmen bin und es interessiert keinen, was da so ist. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, in einem Unternehmen, da gab es wirklich zwei Bewertungen, die vom Einkauf und die von den Mitarbeitern. Und das hat gar nicht, also die Mitarbeiter haben ganz andere Menschen oder Firmen bewertet als der Einkauf. Also der Einkauf hat nur die Top-Sachen bewertet, ne? So die ihnen wichtig waren. Und die Mitarbeiter sind wirklich hingegangen und das war ein Laborbereich und haben dann wirklich alle Testkit-Hersteller, weil das hat ja für mich einen großen Einfluss, und die haben sie dann auch wirklich alle für sich bewertet und hatten dadurch natürlich einen ganz anderen Überblick oder einen ganz anderen Lieferanten, die sie bewertet haben, als der Einkauf. Der Einkauf guckt natürlich nur, wo geht das meiste Geld hin, wo kann ich vielleicht nochmal sparen oder drücken oder irgendwas machen.
Ja, aber genau da zeigt sich, wenn ich aus dem Einkauf so eine Top-10-Lieferantenbewertung mache, die hat nichts mit dem zu tun, was ich wirklich brauche. Ich kann ein hochkritisches Produkt von einem höchst sensiblen Lieferanten einkaufen. Das ist halt nicht sehr teuer und ich brauche es nicht sehr oft, aber trotzdem ist es höchst wichtig. Der würde bei so einer Top-10-Kiste immer hinten rausfallen. Also ja, in der Regel fällt der hinten runter, weil der eben nicht in den Top-10s ist. Wohingegen, ich nenne mir einfach mal Otto Office oder irgend sowas, ja, für was will ich da eine Lieferantenbewertung machen? Das interessiert mich nicht. In die Diskussion reinzugehen, da wollen wir jetzt nicht rein verfallen, dass ich sicherstellen muss, dass die Qualität der Stifte in Ordnung und angemessen ist oder dass der Toner jetzt die entsprechende Norm hat etc. pp. Das ist maximal auf den Artikel gemünzt, aber nicht, wer diesen Artikel liefert. Und von daher ist das, ist der Lieferant von Beiwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, die schmeiße ich komplett aus der fortlaufenden Lieferantenbewertung raus und dann ist für mich die Sache erledigt. Das mache ich nicht. Ich bewerte wirklich nur Lieferanten oder bei meinen Kunden bewerten wir nur Lieferanten, die wirklich wichtig sind und für die Erbringung von der Dienstleistung, also QM-relevant. Und dann fängt es auch an, dann kommen wir auch genau auf deine Schiene, weil dann fängt es auch an und dann kriegst du ein Verständnis dafür rein. Weil wenn du da hinstehst, sagst du, wir müssen jetzt Lieferantenbewertung machen und der sagt, ey, was will ich denn jetzt mit Otto Office, Amazon und Zalando für, oder Engelbert und Strauß für Arbeit, der Teufel noch eins. Aber was will ich die denn jedes Jahr bewerten? Auf welcher Basis soll ich die denn bewerten? Und für was brauche ich den Kram überhaupt? Ich bestelle halt und dann kommt da was. Und wenn du das schon mal runterbrichst, dass du sagst, ja, pass auf, also der Lieferant, kritisch. Ist ein Kalibrierlabor, sagen wir jetzt einfach mal. Ist ein Kalibrierlabor, der kalibriert für uns. Oder der, von dem bestellen wir Messmittel. Oder was auch immer der macht, das ist wichtig für uns. Wenn der crasht, wenn wir da Probleme mit haben, kriegen wir Probleme auf dem Markt, weil wir Probleme kriegen, die Qualität unserer Produkte sicherzustellen. Das ist wichtig. Lieferanten von Platinen für unsere Geräte, das ist wichtig. Teststreifen, Labor, qualitätsrelevant, richtig. Bitte drum kümmern. Und dann fängt an, ein Prozess an des Denkens und des Verständnisses, für was man eine Lieferantenbewertung braucht und warum man die auch tut.
Ja, gerade auch das mit dem Verständnis finde ich ist gut, weil ich habe es jetzt bei einem neuen Kunden von mir gesehen, die haben auch eine Lieferantenbewertung mir gegeben, damit ich mal drüber gucke und hatte dann ganz viele Fragezeichen in meinen Augen und habe dann nachgefragt, ja, was macht ihr denn? Ah ja, wir gucken nur, hat der ein Zertifikat oder hat er keins? Alles andere ist egal. Und genau. Dann sagst du so, ja, aber vielleicht gibt es da doch noch ein paar mehr Pünktchen, die man sich vielleicht mal angucken sollte und nicht nur, hat der jetzt ein ISO 9001 Zertifikat oder nicht? Was ja nur mir sagt, dass sein Qualitätsmanagement vorhanden ist. Und mir ja nichts darüber aussagt, ob der mir pünktlich immer meine Ware liefert oder unbeschadet meine Ware liefert. Ich meine, es ist sehr ärgerlich, wenn ich ein gekühltes Testkit nie gekühlt bekomme, weil er es nicht hingekriegt hat, es richtig zu mir zu transportieren.
Ja, ja. Also ich frage bei der Initiallieferantenbewertung bei kritischen Lieferanten, ich gucke mir schon mal an, ob sie ein Managementsystem haben, um ein Bauchgefühl, einen Indikator von der ganzen Sache zu kriegen. Aber bei mir in den Unternehmen, wo ich bin, wir legen einen Fokus darauf, dass der Lieferant vernünftige Ware liefert, dass es qualitativ gut ist. Das kriegen wir über längere Lieferungen her. Initial, wenn es losgeht, musst du erstmal ein Bauchgefühl kriegen. Das heißt, du musst mal mit ihm sprechen, kannst mal ein Lieferantenaudit machen. Fährst mal hin, guckst es an. Lieferantenaudit kriegt ein bisschen hochtrabend. Ja, ist es am Ende vom Tag. Mal gucken, mal kennenlernen und gucken, was er sonst noch macht und ein Gefühl dafür zu kriegen, dass du ein Initial reinkriegst. Aber als alleiniges Qualitätsmerkmal zu sagen, der hat ein Zertifikat, würde ich mir sehr schwer tun. Ich merke das bei verschiedenen großen Unternehmen, dass das inzwischen Bedingung ist. Dass also, wenn du kein Zertifikat hast, bist du bei der Ausschreibung raus, wirst du schon gar nicht mehr genommen. Also das sind aber meiner Meinung nach, man möge es mir verzeihen, aber das sind halt in so großen Unternehmen, da kriegt der Einkauf halt Vorgaben, die ein Lieferant erfüllen muss, dass er überhaupt mit ins Rennen kommt. Und wenn da halt drinsteht, Vorgabe für diesen Lieferanten ist dein 9001-Zertifikat und du hast kein 9001-Zertifikat, bist du raus. Da gehst du halt, aber in diesen Punkten, weil es der Einkauf halt nicht besser weiß oder der die Lieferant, in dem Punkt verlierst du aber auch schon, wenn du ein 13485-Zertifikat hast und auf dem seiner Checkliste steht 9001 drauf. Dann kann der auch schon nichts mit anfangen und weiß schon nicht mehr, was los ist. Also das finde ich ein bisschen kritisch, von daher bin ich immer froh, wenn man viel Kompetenz in die Anweisungen steckt und in die Lieferantenbewertung reinsteckt.
Was ich aber auch sehr oft sehe, ist, dass es hochkompliziert mit einer riesigen Wissenschaft, mit hochkomplexen Formeln ist, um dann herauszufinden, ob das jetzt ein guter Lieferant war oder ein schlechter Lieferant. Also auch so ein Beispiel habe ich. da wurde unheimlich viel Arbeit und keiner mag das am Ende des Jahres oder zur nächsten Bewertung machen, weil das ja so hochkomplex ist und ich da irgendwie zigtausend Sachen erfragen muss oder habe und wenn so, dann so und wenn nicht, dann hast du schon mal verloren. Also solche Sachen finde ich auch in Unternehmen wieder.
Ja.
Wie siehst du das? Muss ich das hochkomplex strukturieren oder kann ich das einfacher gestalten?
Pass auf, es kommt darauf an und es muss fürs Unternehmen angemessen sein. Ja, also einmal alle so nichts gesagt. Einfach halten. Also in den Unternehmen, wir hatten das letzte Audio, glaube ich, zum Thema Fehlerkultur. Richtig? Ich glaube, vorletzte. Also ja, wer den QM-Talk genau zum Thema Fehlerkultur noch nicht gehört hat, ich werde jetzt mal ganz kurz daraus. Für mich sind, also ich bewerte Lieferanten initial und dann fortlaufend. Und ich habe halt einfach den Prozess in den Unternehmen drin oder wir integrieren dann immer so Prozesse, dass wir sagen, wenn Waren reinkommen, kontrollieren wir die. Das heißt, wir kontrollieren, ist das, was ich bestellt habe, auch das, was ich bekommen habe. Stimmt die Stückzahl? Bei hochkritischen, komplexen Komponenten haben wir so Prüflisten, dass wir einfach sagen, prüf mal, häng mal einen Messschieber dran, passt die Dicke vom Rohr, mach mal hier. Also wir machen eine Wareneingangsprüfung, eine, nenn es mal ausgedehnte, umfangreiche, dem Anlass angemessene Wareneingangsprüfung. Und wir sagen ganz einfach, crasht die Wareneingangsprüfung, wird ein Ticket angelegt. Deswegen der Schwank rüber zu unserem letzten Kram, gelebte Fehlerkultur, wird ein Ticket angelegt. Und so habe ich gemeinsam mit dem Einkauf jederzeit, wenn ich in mein Ticketsystem reingehe oder spätestens einmal im Jahr, die Möglichkeit zu sagen, wie viele Tickets haben wir denn reingekriegt für welchen Lieferanten. Und wenn ich einen Lieferanten habe, wo ich weiß, der hat 10 Lieferungen geliefert und ich habe 8 Tickets auf, da habe ich andere Diskussionen mit zu führen beziehungsweise eine andere Bewertung mit dem Lieferanten zu machen, als wenn der 10 Lieferungen gemacht hat und hat 0 Tickets auf. Also ich von der Sache her, wie aufwendig das macht, ich versuche es sehr schlank zu halten. Das heißt, ich bewerte den Lieferanten oder ich versuche den Lieferanten zu bewerten anhand seiner Qualität der Ware, die er geliefert hat. Wenn es für uns selbst produziert ist, wenn es Katalogware ist, ich sage mal, wenn jetzt ein Schraubenlieferant, wenn jetzt wird 150.000 Schrauben liefert, da gucke ich mir nicht x Summen Schrauben an, sondern da wird ein kurzer Check gemacht, stimmt die Anzahl, stimmt die Artikelnummer überein, es wird mal die im Wareneingangsprüfung machen, im Lager die Prüfung machen, die machen mal ein Kästchen auf, gucken, da sind Sechskantschrauben draußen drauf, M5er, drin sind M5er Sechskantschrauben, das passt, raus mit der ganzen Nummer. Aber hochkomplexe Dinge und erst recht Dinge, die für uns selbst gebaut werden, das sind andere Prüfumfänge drauf. Und darüber mache ich mein Lieferantenmanagement. Da bewerte ich dann auch, es ist termingerecht, zu früh oder zu spät. Aber das sind so Dinge, die mich als QMler interessieren. Und mir ist es eigentlich egal, also ich erfasse nicht, ist 20 Cent teurer geworden. Ich erfasse auch nicht in irgendwelchen Protokollen, ich habe ihn jetzt dreimal versucht zu erreichen, er ging dann ans Telefon. Das sind alles Dinge, die ich mir persönlich spare. Was ich mache, Kombination aus, wenn ich das von der technischen Seite habe, und das ist das, was du eben gesagt hast, der Unterschied zwischen den Mitarbeitern und das, was der Einkauf macht. Ich setze mich schon anhand dieser Basislisten, die wir dann erstellen, also die Ereignisse, Events, ja, Tickets, die dann aufgemacht werden, ich setze mich schon mit denen, der die Sachen bewertet, also mit dem Wareneingangsprüfer und dem Einkäufer sitzen wir schon zusammen und reden dann einmal im Jahr mit dem Lieferanten. Und wenn der Wareneingangsprüfer sagt, perfekte Ware, ist immer super reingekommen, ist alles super, Bombe, Wölkchen, ein toller Lieferant. Dann kann der im Einkauf sagen, ja, aber ich kriege ihn nicht regelmäßig. Und er ist jetzt auch 20 Cent teurer geworden. Und ach, ich weiß das so richtig. Und ach, der fängt jetzt an mit E-Rechnung, da habe ich gar keinen Bock zu. Ich hätte es gerne drauf. Also all diese Dinge. Dann wird aber immer der Qualitäter wird gewinnen im Vergleich zum Einkäufer. Weil wir sagen, die Qualität ist super, es funktioniert mit dem Lieferanten, nur weil er jetzt ein bisschen teurer geworden ist oder ein bisschen, ja, das ist für uns nicht ausschlaggebend. Die Qualität ist entscheidend. Also so mache ich es.
Also ja, aber ich möchte es ein bisschen korrigieren. Es sollte so sein, dass die Qualität über den betriebswirtschaftlichen oder dem teureren wird. Ich hatte mal ein Unternehmen, da hat man die Handschuhe umgestellt. Und die Aussage war, die sind billiger. Ist mir noch egal, wenn ihr alle 5 Minuten einen neuen Handschuh anziehen müsst, weil er gerissen ist. Es ist immer noch billiger, als wenn ich ihn euch die besseren kaufe. Und da finde ich, ja, da gibt es so diesen Spruch, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. Das sind jetzt vielleicht nur Handschuhe, wenn man es so nimmt, aber trotzdem, es ist ja etwas, um meinen Mitarbeiter zu schützen. Und da ging es um Geld und nicht um.
Wink mit dem Zaunpfahl, letztes Audio, gelebte Fehlerkultur. Wenn du genug Tickets anlegst und beschwerst dich, um es mal so zu sagen, über die Qualität der vorhandenen Handschuhe, hast du in kürzester Zeit ausreichend Argumente in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, um wieder auf ein qualitativ hochwertigeres Produkt zu gehen.
Definitiv. Jetzt haben wir sehr viel über Lieferanten geredet. Oder wir haben ja noch ein zweites Thema. Wir haben ja noch
Diensten.
unsere Dienstleister.
Ja. Also das ist immer
Die dürfen wir nicht vergessen.
so mein Standardspruch ist immer, wenn die Dienstleister, die werden immer vergessen, also häufig vergessen. Mein Standardspruch ist immer, Dienstleister sind Lieferanten im Sinne der Norm. Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht kannst du mich gleich korrigieren, aber für mich ist ein Dienstleister ein Lieferant. Der liefert halt keine Hardware, sondern der liefert seine Soft Skills, der liefert seine Dienstleistung.
Ja, magst du recht. Also ich mache einen Unterschied. Also ich
Echt?
lasse die
Schieß
wirklich.
los.
Ja, ich. ich sage immer, die Lieferanten sind da, sind halt, ja, wie wir jetzt schon alles festgestellt haben, ne, wie ich auch schon gesagt habe, da muss ich mich ja nicht wiederholen. Aber Dienstleister sind für mich dann, ja, die geben mir ihre Dienstleistung, das ist schon richtig, aber ich sehe sie nicht als Lieferant. Also ich habe ja andere Sachen teilweise, die ich gucke, weil sie haben ja kein Produkt, was sie mir liefern, sondern sie liefern ihre Dienstleistung. Und da habe ich dann solche Menschen drinne, wie wenn ich einen externen Berater habe oder wenn ich ausgegliederte Prozesse habe. Also wenn ich jetzt sage, ich habe von externen einen HRler, dann möchte ich den gerne bewerten. Aber auch die Zertifizierungsstellen oder die Akkreditierungsstellen, also die Behörden, die ich dort habe, die bewerte ich dort auch, weil es auch meine Dienstleister sind. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders, dadurch, dass ich ja mehr im Labor gehüpft bin, sozusagen in meinem QM-System. Da macht man dann schon ein bisschen mehr so den Unterschied.
Ja, aber dadurch, dass ich es vereinheitliche, ziehe ich sie genauso durch. Also über die Lieferantenbewertung.
Ja.
Ich differenziere halt zwischen der bringt eine Dienstleistung und der bringt Ware. Ware ist, kann ich über Wareneingangskontrolle, das ist das, was ich eben kurz beschrieben habe, machen. Und Dienstleister bringe ich halt eben dadurch, dass ich kontrolliere, wie gut funktioniert er. Beschweren sich meine Mitarbeiter über den Dienstleister? Schritt zurück, Ticketsystem. Ja, sage ich jetzt hier, ich habe eine externe ausgelagerte HR-Stelle und ich bin unzufrieden damit, weil meine Gehaltszettel nicht regelmäßig kommen, weil ich nicht regelmäßig betreut werde, weil ich sie nicht erreichbar, weil ich Kram habe. Dienstleister sind Lieferanten im Sinne der Norm, legen Ticket an. Ja, wenn ich die Tickets da habe, dann habe ich was auf der Hand und dann sehen wir was und dann können wir das ganz objektiv betrachten und können gucken, was wir mitmachen. Firmengespräch. Machen wir uns Gedanken über was anderes. IT-Dienstleister. Wie stabil steht meine IT? Läuft das durch? Ausfallzeiten. Habe ich einen Ausfall in der IT? Lege ich ein Ticket an. Sehe ich am Jahresende, die IT hat geschnurrt wie ihr Kätzchen. Es ist nichts da gewesen. Es funktioniert alles. Ich habe von dem vielleicht noch einen Report gekriegt. Der hat mir noch einen Backup- und Recovery-Test gemacht. Also solche Sachen. Also für mich kriegst du die auch da durchbewertet.
Ja,
Wie bewertest du Dienstleister? An diesem
also
Moment. Also
im
hast du da echt
Grunde
einen komplett anderen Prozess für dann?
einen wirklich anderen Prozess habe ich nur, indem ich ein anderes Formblatt habe oder ein Formular habe, was ein bisschen anders ist. Aber
Sehr
wenn man
schön,
es so
sehr
nimmt,
schön.
ganz genau, also ich lerne ja heute auch, also es ist ja auch, wenn man ein alter Hase ist im QM, ist es ja immer mal schön, wenn man sich austauscht und dafür ist ja unser Talk auch gedacht. Im Grunde hast du recht, das sind fast die identischen Fragen, die ich dort stelle. nur, dass es dort um Dienstleistungen und nicht um Produkte geht. Und im Grunde ist es einmal das Gleiche. In grün, wie man so schön sagt.
Ja,
aber doch, bislang habe ich das, erkenne ich das eher so in zwei verschiedenen Fragebögen.
Das kann auch sein. Also das kann auch vollkommen sein, weil wenn du es an dieser Stelle wieder trennst, hast du logischerweise in der Lieferantenbewertung es einfacher, weil du es dedizierter beschreibst. So mache ich es mit dem Dienstleister, so mache ich es mit dem Lieferanten. Wenn ich Lieferanten- und Dienstleistungsbewertung mache, muss schon immer so ein kleines Kästchen, das hat ein. Ich habe kein Formblatt, wir haben agile Managementsysteme, aber dann hast du schon so ein Ding, wo drin steht, Lieferant wäre das bei den Bedingungen hoch 100 etc. pp., Dienstleister halt bei den Bedingungen. Wie bewertest du denn dein, wenn du sagst, auch die Zertifizierungsstellen werden von dir bewertet. Wenn du jetzt im Unternehmen drin bist, also ich kann mir jetzt vorstellen, ich habe jetzt, sagen wir mal, einen TÜV Süd, wo die Zertifizierungsstelle ist. Auf welcher Basis ich den TÜV Süd bewerten würde, es ist jetzt beispielhaft, soll kein, nur man stelle sich vor, es gäbe eine Zertstelle, die, nein, ich habe eine Zertstelle, die heißt Entenhausen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich einmal im Jahr die Zertstelle Entenhausen so bewerten könnte, dass wenn die Zertstelle im Haus wäre, würde sich ihre eigene Lieferantenbewertung angucken, sie sehr zufrieden damit wäre, um mich vorsichtig auszudrücken. Also wie bewertet machst du irgendwie auf dem Anzahl der Abweichungen, die sie dir kassiert haben oder über Kommunikation oder wie bewertet, wie würde man eine, also ich habe das auch schon, vor ein paar Jahren habe ich das auch schon mal gemacht, aber eher, dass es gemacht wurde im Sinne von, aber wo ich immer gesagt habe, gut, wenn ich jetzt hier Entenhausen ehrlich bewerten würde, ich warte seit irgendwie 8 Wochen auf irgendwelche Rückmeldungen, da sind wieder 3 Knüppel zwischen die Beine geschmissen worden, also den würde ich jetzt nicht auf einen A-Lieferant setzen mit Sternchen. Und erst recht nicht, wenn die Buchhaltung sagen würde, was der jedes Jahr an Rechnungen rüberfließt. Also selbst aus der Einkäufersicht wäre noch keine. Wie machst du das denn?
Also doch, also jein. Also ich gucke schon nach der Qualität der Leistung, die ich bekommen habe. Also bin ich zufrieden damit, bin ich nicht zufrieden damit. Man hat ja dann schon, ja, ich sag jetzt mal Begutachter, die dort jetzt nicht so nett sind, sage ich jetzt mal. Ne? Also die dann sagen, wenn das nicht nach uns ist, dann ist es nicht. Solche Sachen dann schon. Ich habe, wie kompetent war derjenige? Also so ein bisschen auch angelehnt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kriege ja von der Akkreditierungsstelle immer so wundervoll ein Bewertungsbegutachtung für meine einzelnen Begutachter, die da waren. Mhm. Und da so ein bisschen nach orientiert, weil die DAX fragt ja schon ganz ausführlich danach, war der kompetent, war er in der Zeit, also auch sowas, das bewerte ich schon.
Ja,
also ich bin aber auch jemand, ich habe schon mal eine ganze Zertifizierungsstelle rausgeschmissen aus einem Unternehmen, weil es mir keinen Mehrwert gemacht hat. Ja. Auch wenn es viel Diskussion mit dem Chef war, weil es doch alles toll und ist doch alles klasse.
Aber da bin ich bei dir. Der Ansatz ist, den kann man gut, den würde ich auch gut fahren können, wenn ich mir drüber nachdenke. Du bewertest dann aber die Zertifizierungsstelle indirekt durch den Vertreter, den dir die Zertifizierungsstelle geschickt hat. Das heißt, du guckst dir an, wie hat er sich im Audit verhalten. Also jetzt nicht, wie viel Abweichung er gegeben hat, sondern wie war er persönlich, wie war das Auftreten, wie war das? Und wenn das für dich im Unternehmen einen positiven Nachdruck hatte, bewertest du es besser, als wenn du sagst, naja, den vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Oder yippie, er war jetzt zum dritten Mal da, nächstes Jahr kommt dann sehr wahrscheinlich ein neuer mit dabei. Darüber kann man es greifen, ja, das ist ein guter Ansatz.
Ja, also ich hatte ja schon die wildesten Diskussionen mit Begutachtern gehabt und ich finde das eigentlich ganz gut, weil man hat ja dann nochmal so den, ja, man kann ja nochmal gucken.
Ja.
Ich hatte einen Begutachter, Achterin mal, der hat von Standort zu Standort, also es war so eine Multisite-Geschichte, und der ist wirklich von Standort zu Standort war das unterschiedlich. Also in einem Standort, der super Leistung gebracht hat, haben die sich darüber aufgeregt, ob auf dem höchsten Schrank im Lager Staub lag oder nicht. Also jetzt wirklich, und haben das dann bemängelt, und im anderen Unternehmen, da haben die nicht mit der dortigen QMler gesprochen, und dann war es so, ah ja, wir sind ja so dicke, ne? Und da war es egal, ob da jetzt 10 Meter hoch irgendwo noch ein bisschen Staub lag oder nicht, da wurde gar nicht nachgeguckt, sondern es wurde einfach, ah ja, hier ist ja alles gut, und man selber hat sich so gedacht, wo ist denn hier die Objektivität geblieben? Ich kann doch nicht so zweierlei Maß messen. Und das war also der Moment, wo ich gesagt habe, hier ist jetzt aus die Maus. Also das mache ich nicht mehr mit. Ich habe denen noch eine Chance gegeben. Ich habe gesagt, gut, wir versuchen es mal mit neuen Begutachtern. Es muss ja nicht auch immer die gleiche kommen. Also da kam auch irgendwie jahrelang der gleiche Begutachter, immer mit einer Frau dann zusammen, also ein Mann und eine Frau, was ja vollkommen okay ist, aber es war jahrelang immer die gleichen. Man wusste, auf was der steht, also jeder wusste das schon, wenn er kommt, ach, der mag gern Technik, also hat man ihm die Technik gezeigt. Also ne, das bringt mir ja auch keinen Mehrwert.
Ja, da bringt
es. Und das soll ja Mehrwert bringen.
Ne? Ja, und da hast du dann schön, wenn du eine Lieferantenbewertung auf den Auditor machst von deiner Zertstelle, hast du eine schöne Kiste für dich auch nachvollziehbar, dass du das sagen kannst, dieses Jahr hier, dieses Jahr da, etc. pp. Ja, bin ich bei dir. Geht, kann man tun. So, und ansonsten Dienstleister, du musst halt einfach, ich glaube, bei sonstigen Dienstleistern ist wichtig, dass du dir initial gute Gedanken darüber machst, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Also da geht es um die initiale Lieferantenbewertung, dass nicht einfach irgendeiner jetzt im Unternehmen sagt, hier, mit dem will ich jetzt und Attacke, sondern dass die Lieferanten, da reden wir aber eher über die Lieferantenzulassung, ja, dass die Lieferanten sauber zugelassen sind, und dann hast du halt einfach eine fortlaufende Bewertung. Du musst halt einfach einen Guck auf deine Lieferanten haben. Das musst du sowieso haben. Also jeder Lieferant hat ja irgendeine Schnittmenge oder irgendeinen Reibungspunkt im Unternehmen, einen Ansprechpartner, der tut ja irgendwas. Der externe IT-Dienstleister wird sehr wahrscheinlich mit der internen IT zusammenarbeiten. Ja, der Dienstleister Reinigungsdienste, die irgendwelche Dienstleistungen erbringen, der siehst du, was sie erbringen. Also du kriegst da schon ein Gefühl für an der Stelle. Ja,
es bringt dir ja auch nichts. Also ich sehe das auch immer bei Dienstleistern, also Reinigungskraft. Ich finde das immer interessant, weil ja, du siehst es ja. Wischt der wirklich deinen Boden oder macht der wirklich sauber? Oder ist das so, ach naja, die Mülleimer habe ich jetzt gelernt und das war es jetzt, so nach dem Motto.
Sind die Ecken rund?
Ja, genau. Also das sind ja genau die Sachen, die ich ja dann mir angucke oder die mir ja auffallen. Also es ist ja auch so, ich finde, das fällt auch an in öffentlichen Einrichtungen immer auf, wenn da irgendwas ist. Aber das ist ja...
Aber pass auf, das ist ein einfacher, aber ich glaube ein schöner Punkt, wo wir was dran festmachen können. Wenn du Probleme damit hast, kannst du ein Ticket anlegen, kannst mit dem reden, kannst du sonst irgendwas machen. Wenn du aber in deiner laufenden Lieferantenbewertung einmal im Jahr, wenn du einen Tonus hast von einmal jährlich, und schreibst in deine laufende Lieferantenbewertung rein, Wölkchen, keine Probleme, die Sache ist in Ordnung, alles ist gut. Ja, dann will ich den Auditor sehen, der da jetzt noch irgendwelche Nachweise haben will oder der versucht, dir noch irgendeinen Strick draus zu drehen, der sagt, wenn da alles gut ist, wie weisen Sie das denn nach? Haben Sie Evidenzen? Wie können Sie denn sicherstellen, das? Also irgendwann, also ganz am Anfang deine einleitende Frage, wie aufwendig machst du das? Ich setze mich zusammen, ich habe eine Liste der zugelassenen Lieferanten in einem QM-System drin, nennen wir es jetzt einfach mal, nur dass es einfacher ist, in einer Excel-Tabelle. Und da steht halt einfach drin, Bewertung 23, Bewertung 24, Bewertung 22, Bewertung 21. Und da setzt man sich an einem Tag hin, redet mit den Leuten, die es betrifft, guckt sich die Statistiken an aus dem Ticketsystem und dann knallt man da einfach nur rein. Nach wie vor gut geeignet, also wir haben dann noch so ein ABC-System, weiter kann A, B, B, B. Ich mache da gar keine Formblätter, ich mache da gar kein Ampra. Ich würde bei einem Dienstleistungsunternehmen, also beim Reinigungsunternehmen, in keinster Weise irgendwie sagen, der war super gut und ein Bild von einem tollen Teppichboden machen oder irgend so ein Kram. Oder auch bei einer Reklamation würde ich jetzt auch nicht sagen, hier, mach mal ein Foto von der runden Ecke oder so was. Also irgendwo muss die Kirche im Dorf bleiben und irgendwann muss man auch dem vertrauen, der bewertet, dass er kompetent genug ist, das zu bewerten und dass die in einem Team die Bewertung stattfindet. Also nicht mit 1000 Checklisten und 98 Formularen, sondern man setzt sich zusammen, bewertet diese Lieferanten, hat objektive Nachweise, Tickets für Reklamation und dann irgendwann muss das mal in Ordnung sein und das wird von Auditoren akzeptiert und das ist auch absolut in Ordnung so. Und da würde ich auch bei jedem in eine Diskussion reingehen, wenn der anfangen würde und würde meine Lieferantenbewertung zerlegen nach dem Motto, wie kommen Sie denn da drauf hin?
Genau.
Ja. Auditorenwünsche könnten wir auch mal wieder ein LinkedIn-Audio zu machen, beziehungsweise ein QM-Talk. Definitiv. Der alte ist jetzt wieder ein Jahr her, ich hätte neue Stories.
Also ich glaube, da kann man eigentlich jährlich so ein Audio drüber machen. Es gibt immer neue Punkte, es gibt immer neue Sachen, die einem auffallen.
Es sind immer neue Dinge, ja.
Ja gut, ich würde sagen, wir haben uns jetzt ausführlich über Lieferanten und auch Dienstleisterbewertungen ausgetauscht. Magst du uns noch mal eine kurze Zusammenfassung geben?
Kann ich machen, kein Problem. Reden wir über die Bewertung von Lieferanten und Dienstleistern, reden wir davon, dass im Sinne der Norm wir nur mit Lieferanten und Dienstleistern zusammenarbeiten sollten, die geeignet sind, bei uns Dienstleistungen zu erbringen und Teile zu liefern. Wichtig ist an dieser Stelle, ich sollte mich in meinem QM-System mit diesen Lieferanten fokussiert beschäftigen, die wirklich dazu da sind, meine Qualität und Dienstleistung zu erbringen. Also im Endeffekt, ich gucke auf meinen Scope, hat der das jetzt liefert oder der das jetzt von mir möchte, in irgendeiner Art und Weise was damit zu tun, was auf meinem Zertifikat steht. Und wenn er ein Böckchen schießt, wäre es kritisch und könnte es das beeinflussen. Das heißt, Lieferanten sind eigentlich die, die Qualitätsmanagement beeinflussen und einen Einfluss aufs QM-System und auf die Produkte haben. Wenn ich das habe, borde ich meine Dienstleister anständig ein. Das heißt, ich mache eine Lieferantenzulassung. Ein bestehendes QM-System beim Lieferanten ist ein schöner Indikator, aber weiß Gott nicht das Allheilmittel, sondern ich muss mir den Lieferanten in aller Ruhe angucken, gerne mal mit Arbeitsproben, Musterlieferungen etc. pp. Aber eine wirklich gute Zusammenarbeit, eine wirklich gute Lieferantenbewertung kriege ich erst hin, wenn er regelmäßig liefert. Das muss ich mir angucken, das schaue ich mir an und das kann eine Basis sein für ein gescheites, vernünftiges Lieferantenmanagement und eine fortlaufende Lieferantenbewertung. Lieferanten und Dienstleister kann man gemeinsam bewerten, kann man getrennt bewerten mit unterschiedlichen Formularen, Wegen, wie man das gerne machen möchte. Aber am Ende ist wichtig, dass ich die Kontrolle über die habe, die beisteuern und zuliefern und dass ich mich mindestens einmal im Jahr, üblicherweise Jahresende vor der Managementbewertung etc. pp., dass ich mich mit allen Beteiligten zusammensetze und sage, wie sieht es denn aus, wie ist er denn? Und für mich, dass ich weiß, es lief in Ordnung und dann aber auch zur Erfüllung der Normpunkte in irgendeiner Art und Weise hinter den Lieferanten ein Häkchen setze und sage, wie war er denn vom letzten Jahr her? Das so ganz grob.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Kann
ich gar nichts weiter groß noch dazu sagen, außer es war mir wieder eine Freude, mit dir über dieses Thema zu reden und freue mich dann auch schon auf unser nächstes Audio.
Ja, super.
Vielen Dank, Michael.
Ja, danke. Bis dahin. Tschüss.